Der heutige Predigttext steht im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Erkenntnis, und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Frömmigkeit, und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Forrest Fenn, ein amerikanischer Kunsthändler und Autor, bekam mit 57 Jahren die Diagnose, dass er Krebs hat. Und die Ärzte gaben ihm nicht mehr viel Zeit zu leben. Und in der Erwartung seines Todes entschied Fenn sich, der Welt ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und er nahm eine Kiste und füllte sie mit wertvollen Gegenständen, Gold, Silber, Edelsteine, wertvolle Münzen. Und er beschloss, diese Kiste in den Rocky Mountains zu verstecken, um die Menschheit dann auf eine Schatzsuche zu schicken. Wider Erwarten überlebte Fenn allerdings seine Diagnose und entschied sich dann im Alter von 79 Jahren im Jahr 2010, diese Kiste dann doch zu verstecken. Und er schrieb ein Gedicht, ein Rätsel, das demjenigen den Standort des Schatzes offenbaren würde, der es enträtseln kann. Auch unser heutiger Text, den wir eben gehört haben, von Petrus, wurde als ein Vermächtnis geschrieben. Und in der Erwartung seines baldigen Todes schreibt Petrus diese Worte hier. Aber im Gegensatz zu Fenns Gedicht, was ein Rätsel gewesen ist, schreibt Petrus uns diesen Text mit klaren Worten und der Absicht, die Leser an die Wahrheit der apostolischen Lehre zu erinnern und diese schriftlich zu dokumentieren, damit sie immer wieder gelesen werden kann. Im ersten Brief an die Gläubigen in der Zerstreuung hatte Petrus der Gemeinde Trost zugesprochen. Trost in der Bedrängnis, Trost in der Verfolgung. Doch jetzt, kurz vor seinem Tod, sieht Petrus wiederum eine weitere Gefahr auf die Gemeinde zukommen, nämlich die Gefahr der Irrlehre. Und deswegen schreibt er nun diesen zweiten Brief an die gleichen Empfänger. Und ich lese uns nochmal den Text. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus große und kostbare Verheißung gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Petrus, er beginnt seinen zweiten Brief mit einer Selbstvorstellung. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Während er sich im ersten Brief nur als Apostel bezeichnete, stellt er sich hier nun im zweiten Brief als Knecht, als Sklave und Apostel Jesu Christi vor. Und in der Zeit, wo Petrus diese Worte schreibt, war der Sklave ein Besitzgegenstand. Der Sklavenhalter konnte damit tun, was er will. Es war wie ein Tier oder auch ein Werkzeug. und er konnte mit ihm machen, was er wollte. Und das Wort des Sklavenhalters war für den Sklaven Gesetz. Und wenn Petrus sich nun hier als Sklave bezeichnet oder als Knecht bezeichnet Jesu Christi, dann will er den Empfängern zeigen, wem er gehört, wer sein Leben bestimmt. Sklave und Apostel Jesu Christi zeigt seine Zugehörigkeit und seine Berufung. Und vor allem zeigt es uns als den Lesern heute, um wen es hier eigentlich geht. Es geht nicht um Petrus, es geht um Jesus Christus. Er ist der Herr, dem Petrus dient und von dem er seine Berufung bekommen hat. Und mit den ersten Worten identifiziert Petrus nicht nur sich, sondern auch seine Adressaten. Und mit dieser Identifikation und dieser Beschreibung der Empfänger beginnt er gleichzeitig auch seine Argumentation und seine Belehrung gegen die Irrlehre zu entfalten. Er beginnt mit der Grundlage aller Wahrheiten, nämlich der Errettung aus Glauben. Petrus führt die Leser zurück, zurück an den Anfang, zurück zum Evangelium. Dieses hatte er ihnen im ersten Brief schon ausführlich beschrieben. Aber jetzt, wo die Gemeinde in der Gefahr steht, von Irrlehrern unterwandert zu werden, beginnt Petrus wieder beim Fundament. Er beginnt nicht mit der Definition der falschen Lehrer oder der Namen der Personen, die das machen. Nein, Petrus beginnt seinen Brief, indem er den Gläubigen zeigt, was sie von Gott erhalten haben, welche Verantwortung daraus entsteht und welche Folgen das hat. Und deswegen lautet unser Predigttext heute oder der Titel für den Predigttext, das Evangelium, Gottes Vollausstattung für den Gläubigen. Für den Gläubigen, der an Jesus Christus glaubt. Mit dem ersten Satz beginnt Petrus den Lesern zu zeigen, was sie von Gott empfangen haben. Und wenn sie mitschreiben, dann ist das unser erster großer Punkt, die Gabe der Errettung. Und was beinhaltet dieses Geschenk? Das entfaltet Petrus nun in den nächsten Versen. Und mit Vers 1 steigt Petrus hier direkt in das Thema ein. Er bezeichnet die Empfänger nämlich als die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Schon im Alten Testament sagte Gott, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und im Neuen Testament wird diese Wahrheit dann sehr ausführlich in den Evangelien beschrieben und dann auch nochmal sehr ausführlich von Paulus im Römerbrief erklärt. Der Glaube, von dem Petrus hier spricht, meint sowohl die Wahrheiten als auch die Glaubenssätze, als auch das persönliche Ergreifen eben dieser Wahrheit und das Vertrauen darauf. Und Petrus macht den Empfängern nun klar, dieser Glaube, den habt ihr empfangen. Das ist kein Werk von euch. Der rettende und persönliche Glaube ist Teil der Gabe Gottes in der Errettung. Und das hier verwendete Wort für empfangen meint etwas durch das Loswerfen zugesprochen bekommen. Damit zeigt uns die Schrift, dass es nicht aufgrund von persönlichen Eigenschaften ist, dass Gott uns den Glauben schenkt, sondern aufgrund von Gnade. Niemand von uns hat den rettenden Glauben verdient. Und Petrus sagt hier, wir alle haben den Glauben erhalten, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Die Schlachter übersetzt hier als eine der wenigen Übersetzungen an die Gerechtigkeit. Der etwas genauere Wortlaut hier ist durch die Gerechtigkeit. Damit zeigt Petrus den Lesern, wie diese Errettung aus Glauben überhaupt möglich wurde. Jesus, er wurde Mensch wie wir und er lebte ein sündloses Leben. Und als er starb, trug er die Strafe für unsere Schuld am Kreuz. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Er nahm unsere Strafe auf sich und gab uns seine Gerechtigkeit. Und deswegen werden wir aus Glauben gerettet. Nicht, weil wir etwas getan haben, sondern weil Christus Gerechtigkeit am Kreuz gewirkt hat. Die Gerechtigkeit, die vor einem heiligen Gott Bestand hat. Und nur so können sündige Menschen wie wir mit ihm in Gemeinschaft treten. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass der Glaube nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Gebot an den Menschen ist. Gott wirkt den Glauben, aber das entbindet uns nicht der Verantwortung. Und wenn das jemand hört, der von sich noch nicht sagen kann, dass er den Glauben hat, der noch nicht auf Jesus vertraut, dann gilt für dich das Gebot, tu Buße, kehr um von deiner Sünde und glaube eben an diesen Jesus. Das heißt, wirf dein ganzes Vertrauen auf seinen Opfertod und seine Gerechtigkeit. Und Jesus verspricht, dass er niemanden wegschicken wird, der so zu ihm kommt. Da wir uns hier noch am Anfang des Briefes befinden, also noch in dem Begrüßungsteil, fährt Petrus fort mit einem Wunsch oder einem Zuspruch. Er sagt, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Dieser Zuspruch, der ist nicht von ungefähr gewählt. Da die Leser aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Lehre der Gnosis zu tun hatten, greift Petrus das auf und wünscht den Lesern Gnade und Friede in der Erkenntnis Gottes. Und wenn Petrus hier von der Erkenntnis spricht, dann meint er viel, viel mehr als dieses gnostische, intellektuelle Verstehen oder die Erkenntnis, auf die sie so viel Wert gelegt hat. Er spricht hier nämlich von der Vollerkenntnis. Das ist ein inniges oder auch intimes Kennenlernen der Person Gottes. Es ist nicht nur ein Verstehen der Wahrheit über Gott, sondern ein Kennenlernen seiner Person durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Die echte Gotteserkenntnis, die spielt in diesem Brief eine zentrale Rolle, nämlich bei der Abwehr der Irrlehre. Denn das Konzept der Erkenntnis wird Petrus immer wieder aufgreifen und selbst ganz am Ende des Briefes wünscht er den Lesern, sie mögen in der Erkenntnis wachsen. Petrus wünscht seinen Lesern hier, dass sie durch die Erkenntnis der Person Gottes, dass sie seine Gnade, also sein Wohlgefallen gegenüber seinen Kindern, als auch seinen Frieden immer mehr verstehen und in ihrem eigenen Leben sehen mögen. Und mit den ersten beiden Versen hat Petrus seine Leser begrüßt und das Thema gesetzt. Und mit Vers 3 verlassen wir nun den Grußteil und gehen zu der Argumentation über. Petrus, er bleibt bei diesem Thema, er bleibt bei dem Empfangenen und Geschenkten. Und er erklärt nun, was mit diesem Empfangenen und Geschenkten Glauben einhergeht. Denn nicht nur der Glaube ist Teil der Gabe Gottes, sondern auch die Kraft, diesen auszuleben. Und er fährt mit den Worten Vers 3 fort, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Petrus, er beginnt sein Argument mit dem Wort da. Er will den Empfängern erstmal eine grundlegende und wichtige Wahrheit vermitteln, bevor er dazu übergeht, ihnen Anweisungen für ihr Leben zu geben. Und das ist ein häufiges Muster, das wir in der Bibel sehen. Erst kommt die Theologie, dann die daraus folgende Praxis. Erst das Prinzip und dann die Anwendung. Das finden wir auch gut verdeutlicht im Römerbrief zum Beispiel. Paulus, er nutzt die ersten 6 Kapitel dazu, oder ersten 5 Kapitel dazu, den Lesern eine Theologie zu geben. Und dann kommt die erste Anweisung, Kapitel 6. Und dann nutzt er die nächsten 6 Kapitel wiederum, um Theologie zu geben. Und dann kommt die nächste Anweisung, erst in Kapitel 12. Und das bezieht sich immer, jede Anweisung bezieht sich immer auf das, was er vorher ihnen erklärt hat. Und das Prinzip hier aus Vers 3 ist ein weiterer Baustein der Gabe Gottes in der Errettung, nämlich seine Kraft zum Leben in Gottes Furcht. Diese Aussage ist direkt, einfach und wirklich leicht zu verstehen. Mit der Errettung schenkt Gott uns alles, was wir brauchen, um in Gottes Furcht vor ihm zu leben. Das ist ein freies Geschenk, das jedem Gläubigen gilt. Und die Tragweite dieses Geschenkes ist unermesslich groß, denn wir haben alles bekommen, was notwendig ist. Egal in welcher Lebenssituation wir uns wiederfinden, Gott hat uns völlig ausgestattet, damit wir zu seiner Ehre leben können. Vielleicht sitzt du heute hier und bist verzweifelt über dein Glaubensleben, weil du vielleicht kaum Sieg über deine Sünde siehst. Vielleicht bist du mutlos und hast dich mit der Sünde abgefunden. Oder du bist völlig entmutigt, weil deine Ehe immer schlechter läuft. Vielleicht hast du Sorgen oder Angst vor dem Morgen. Was immer die Situation sein mag, auch dir gilt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Du darfst und du sollst Mut in eben dieser Zusage finden, dass Gott dir alles gegeben hat, damit du in deiner Situation ihn verherrlichen kannst. Gott hat uns vollkommen ausgestattet. Das heißt, wir brauchen keine zweite Erfahrung. Wir brauchen kein besonderes Ritual oder irgendeinen weiteren Regelkatalog zu befolgen, damit wir seine Gnadenmittel bekommen. Die Bibel sagt, Gott hat uns mit seinen Gnadenmitteln alles gegeben, was wir brauchen. Und Teil dieser Vollausstattung ist das inspirierte Wort Gottes. Darauf wird Petrus dann später in den Versen 12 bis 21 eingehen. Und darin, im Wort Gottes, finden wir alles, was wir brauchen, um Gott wirklich besser kennenzulernen und unser Leben aus seiner Perspektive zu sehen. Gottes Wort ist der Spiegel, der uns zeigt, wie es um uns steht. Wir können uns nicht selbst ins Gesicht schauen, wir brauchen einen Spiegel dafür. Und genauso wenig können wir uns selbst beurteilen, dafür brauchen wir das Wort Gottes. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Das bedeutet, dass die Bibel uns einen objektiven Blick auf unsere Motive sowie Gesinnungen ermöglicht. Aber nicht nur das, die zeigt uns nicht nur unseren Zustand, die Bibel gibt uns auch das Werkzeug oder die Werkzeuge mit an die Hand, die wir brauchen, um unser Leben zu verändern. Im zweiten Teil des letzten Jahrhunderts fand diese Thematik wieder Aufmerksamkeit, als die Fragestellung aufkam, wie Psychologie und Seelsorge eigentlich einhergehen. Und das Verständnis damals war, oder zum Teil immer noch, der Arzt kümmert sich um die körperlichen Beschwerden, der Pastor um das Seelenheil und der Psychologe um die geistigen Nöte. Und die Vertreter der biblischen Seelsorge haben damals entschieden dagegen gehalten, unter anderem wegen Bibelstellen wie dieser hier aus 2. Petrus 1 und gezeigt, dass die Bibel allgenügsam, das heißt vollkommen ausreichend ist, um einen Menschen zu Ehre Gottes zu verändern. Und es gab und es gibt bis heute noch viele, die glauben, dass es mehr braucht als das Wort und die Kraft Gottes, um einen Menschen zu verändern, zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Und dem widerspricht Petrus hier. Er sagt und macht klar, wir haben alles bekommen, was notwendig ist. Egal, was unser körperlicher Umstand ist oder sein mag, egal, welche Krankheiten wir vielleicht haben mögen, egal, was unsere Lebenssituation ist, wenn es darum geht, zu Ehre Gottes zu leben, dann zählt die Kraft und das Wort Gottes. Und es ist vollkommen ausreichend. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen brauchen. Das heißt auch nicht, dass wir keine Medikamente brauchen. Aber es bedeutet, dass wenn jemand Zornausbrüche hat, er nicht eine Verhaltenstherapie braucht, sondern die Wahrheit des Evangeliums. Denn es ist das Einzige, was den Menschen wirklich in seinem Innern verändern kann. Wie in Vers 2 schon beschrieben, bekommen wir das Geschenk durch die Erkenntnis Gottes. Das heißt, hier in Vers 2 heißt es nämlich, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben Gott erkannt und sind dadurch in Beziehung zu ihm getreten, weil er uns berufen hat. Gott war derjenige, der initial gehandelt hat. Und in der Errettung zeigt Gott uns sein ganzes Wesen, seine Herrlichkeit, seine Tugend, das heißt die Gesamtheit seiner Vollkommenheiten. Im 1. Petrusbrief 2, Vers 9 hatte Petrus die Leser schon einmal dazu aufgerufen, dass sie berufen sind, die Tugenden Gottes in der Welt zu verkündigen. Und gemäß unserem Vers 3 hier wurden diese Tugenden oder auch alle Vollkommenheiten Gottes dafür zuerst an den Lesern selber wirksam durch die Errettung. Somit sehen wir, dass wir in der Gabe der Errettung haben wir den Glauben, die Kraft, diesen auszuleben bekommen. Und in Vers 4 finden wir nur den nächsten Baustein. Wir haben die neue Natur. Das heißt nämlich in Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Mit der Berufung, die zur Erlösung führt, gehen großartige und kostbare Verheißungen einher. Und diese Verheißungen, die schließen alle Zusagen und Versprechen Gottes mit ein, die er seinen Kindern gegeben hat. Vom Schöpfungsbericht an, wo Gott den einen Samen verspricht, der der Schlange den Kopf zertreten wird, bis hin zur Lehre der Apostel, alle Zusagen gelten dem, der von Gott berufen wird. Gott verhieß zum Beispiel ewiges Leben. Er verhieß Sündenvergebung, er verhieß Gotteskindschaft, er verhieß ein neues Leben und vieles, vieles mehr. In der Errettung hat Gott das Versprochene erfüllt. Und Petrus macht den Lesern klar, dass indem Gott sie berufen hat, gelten diese Verheißungen ihnen. Gott versprach seinen Kindern nicht nur Errettung von Strafe, nicht nur Sündenvergebung, sondern er versprach ihnen auch ein neues Herz oder auch, wie Paulus sagt, eine neue Schöpfung. Das war Gottes Plan und Versprechen für seine Kinder, wie wir zum Beispiel in Hesekiel 36 lesen. Und Petrus zeigt uns hier, wie Gott diese Verheißung in der Berufung der Gläubigen wahrgemacht hat. Gott hat uns eine neue Natur gegeben, nämlich seine Natur. Die von Gott gegebene Verheißung hatten ein Ziel und einen Zweck, nämlich der Sünder Teilhaber seiner Natur werden, schreibt Benedikt Peters. Die Schrift, sie beschreibt diese Wahrheit auch als das Einssein mit Christus. Der Gläubige ist mit Christus gestorben, begraben und auferstanden, wie Römer 6 sagt. Und nun ist Christus sein Leben. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir Miterben Jesu sind, weil wir Kinder Gottes sind, die den Heiligen Geist haben. Paulus schreibt das mit den Worten, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dieses Einsseins mit Christus, das ist die göttliche Natur, deren wir Gläubige teilhaftig geworden sind. Und somit haben wir nicht nur den Glauben empfangen und die Kraft, um diesen auszuleben, geschenkt bekommen, sondern auch eine neue Natur. Hätten wir nur den Glauben und nur die Kraft bekommen, so wäre unser Trachten doch immer noch gemäß unserer eigenen alten Natur. Durch die Rettung haben wir aber den Geist Gottes bekommen, der uns in uns ein neues Verlangen wirkt. Ein Verlangen, Gott zu ehren. Ein Verlangen, den Glauben auszuleben. Ein Verlangen, in Gottesfurcht zu wandeln. Paulus schreibt das mit den Worten in Römer 8, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was im Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil wir also ein neues Verlangen haben, ist die Entscheidung zu sündigen immer eine doppelte Entscheidung. Wir entscheiden uns gegen unsere neue Natur und für die Sünde. Die alte Natur, die wollte die Sünde. Und deswegen sagt Paulus, dass das Trachten des Fleisches der Tod war. Und Petrus macht nun deutlich, dass Gott uns aus diesem Verderben herausgeholt hat. Wir sind dem entflohen. Das bedeutet nicht, dass wir der Sünde und ihren Folgen an sich entkommen sind. Wir haben ja noch unser Fleisch und diese endgültige Befreiung, die werden wir erst im Himmel erleben. Aber es bedeutet, dass wir nicht mehr unseren Begierden oder unserer Sünde dienen müssen, sondern wir können jetzt für Gott leben und wir sollen für Gott leben. Gott hat uns aus dem Verderben heraus errettet und uns den Glauben, die Kraft und die neue Natur geschenkt. Und in diesem Sinne sind wir dem Verderben entflohen. Aber dieser Prozess, er ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Gottes Verheißung gehen nämlich über unseren Tod hinaus bis ins ewige Leben. Sie reichen bis ins Jenseits, wo alle Zusagen Gottes irgendwann erfüllt sein werden. Damit rundet Petrus hier den ersten Teil seiner Argumentation ab, nämlich den Teil, wo er den Lesern klar macht, was sie alles in der Errettung bekommen haben. Die Gabe der Errettung beinhaltet den Glauben, die Kraft zum Leben und die neue Natur. Und wenn wir die Kirchengeschichte studieren, dann sehen wir, dass sie voll von Menschen ist, deren Leben durch das Evangelium komplett verändert wurde. Menschen, die genau das erlebt haben, was Petrus hier in den ersten Versen seines Briefes beschreibt. Und ein sehr eindrucksvolles Beispiel unserer heutigen Zeit ist Laura Perry Smalls. Laura, sie wuchs in einem sehr religiösen Elternhaus in den USA auf. Und das Leben ihrer Eltern, das war gekennzeichnet von Gesetzlichkeit. Es war kein Glaube, sondern ein Fokussieren auf viele Regeln, die dann definiert haben, was man so als Christ tun und lassen sollte. Und durch einige zum Teil wirklich sehr tragische Erlebnisse in ihrer Kindheit und der fehlenden Einschätzung ihres Lebens durch das Wort Gottes, kommt Laura zu der Überzeugung, sie ist im falschen Geschlecht gefangen. Sie landet in der Trans-Szene und mit Mitte 20 entscheidet sie sich für eine Geschlechtsumwandlung mit allem, was dazugehört. Sie ändert den Namen, nimmt Hormone und sie beschreibt, wie jeder der Schritte dieses Prozesses für sie mit der Hoffnung einherging, endlich in ihrer wahren Identität anzukommen, endlich glücklich zu sein. Doch jedes Mal wird sie enttäuscht. Nichts, was sie tut, gibt ihr die Erfüllung und Zufriedenheit, nach der sie sich so sehr gesehnt hat. Und trotz aller zum Teil unwiderrufbaren OPs fühlt sie sich dennoch nicht wie ein Mann. Und dieser Zustand führt sie in die Depression. Sie erlebt das Verderben, von dem Petrus hier in Vers 4 schreibt. Aber Gott gibt sie nicht auf. In diesem scheinbar hoffnungslosen Zustand zieht er sie zu sich. Und er macht es auf eine wirklich sehr liebende und sanfte Art. Wie der gute Hirte, der das Schaf aus den Dornen befreit. Und es beginnt sehr unscheinbar durch ihre Mutter. Diese hatte nämlich zu Beginn mit allen ihr zur Verfügung stehenden religiösen Mitteln versucht, sie aufzuhalten, doch ohne Erfolg. Doch durch das Wort Gottes und die Gemeinde fand die Mutter und auch ihr Mann zum wahren Glauben an Jesus. Sie begann eine Frauenbibelgruppe zu leiten und die Bibel zu studieren. Und die Frauen, sie beteten für Laura, die sich jetzt Jake nannte. Lauras Mutter heuert sie eines Tages an, um eine Blog-Webseite zu machen. Nämlich da sollte sie die Inhalte aus diesem Bibelstudium hochladen. Und Laura stimmt zu. Und in ihrem Zeugnis beschreibt Laura nun, wie sie über einen Zeitraum von 6 Monaten das Wort Gottes durch die Notizen, die sie von ihrer Mutter bekommt, studiert und merkt, wie Gott ihre Mutter verändert hat. Und dadurch beginnt Gott an ihrem Herzen zu arbeiten. Anfang kann sie sich kaum vorstellen, dass jemand ihr kaputtes Leben heilen kann. Aber es kommt der Moment, an dem sie Buße tut, sich selbst aufgibt und ihr Vertrauen völlig auf Gott wirft. Sie bringt ihr zerbrochenes Leben zu Gott und er schenkt ihr ein neues Leben. Und durch das Studium des Wortes Gottes verändert Gott sie nun Stück für Stück. Und aufgrund ihrer Geschichte ist das kein einfacher Prozess. Aber sie erlebt das, was Petrus hier in den Vers 3 beschreibt. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben. Laura ist heute verheiratet und mit ihrer Geschichte von der verändernden Kraft Gottes kämpft sie gegen die Lügen des Zeitgeistes und für die Wahrheit des Evangeliums. Diese ersten Verse des Briefes, sie geben uns eine wundervolle Hoffnung und Freude. Freude, weil wir verstehen, dass wir nur aus Gnaden allein gerettet sind, und Hoffnung, weil Gott uns seine Kraft und Verheißung schenkt. Nachdem Petrus den Lesern hier gezeigt hat, wer sie in Christus sind und was sie in Christus haben, geht er nun dazu über, ihnen Anweisungen für ihr Leben zu geben. Und die nun folgenden Anweisungen dürfen unter keinen Umständen von den vorher beschriebenen Wahrheiten des Evangeliums getrennt werden. Anweisungen, die losgelöst werden von der Wahrheit des Evangeliums, werden zu starren und kraftlosen Regeln. Deswegen schreibt Paulus auch, dass das Gesetz kraftlos war. Es konnte niemanden retten, weil es nur ein Gesetz war. Deswegen ist es unerlässlich, dass wir jede biblische Anweisung im Kontext der Schrift sehen und noch spezieller im Kontext des Evangeliums. Andernfalls wäre es reine Werksgerechtigkeit, in der der Mensch versucht, durch das Einhalten von Regeln gerettet zu werden. Und unsere ersten vier Verse sind hier von grundlegender Bedeutung. Wenn Gott vom Gläubigen etwas fordert, dann hat er ihm im Evangelium mit der Errettung alles geschenkt, was wir brauchen, um das auch auszuleben. Das Gesetz war nicht in der Lage, den Menschen vollkommen zu retten, weil niemand das Gesetz vollkommen halten konnte. Aber weil Gott seinen Sohn sandte, der das Gesetz perfekt einhielt, weil wir seine Gerechtigkeit bekommen haben und die Natur, die Kraft zum heiligen Wandel, deswegen sagt Petrus, setzt nun allen Eifer daran, heilig zu leben. Aus der Gabe folgt nun die Aufgabe. Und aus der Gabe der Errettung, unser erster Punkt, folgt unser zweiter Punkt, die Aufgabe der Heiligung. Und Petrus schreibt hier in Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Aus der Tatsache der Errettung folgt nun die Anweisung für den heiligen Wandel. Wir erkennen das an dem Wort oder an den Wörtern, so setzt eben deshalb. Weshalb? Peter sagt hier, weil ihr den Glauben empfangen habt, die Kraft zum gottesfürchtigen Wandel geschenkt bekommen habt, sowie einer neuen Natur teilhaftig seid, deshalb setzt allen Eifer daran. Es geht nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen, gut oder moralisch zu leben. Nein, die Leser sollen voller Hingabe und Eifer das ausleben, was Gott in ihnen wirkt. Es ist das Gegenteil von der Werksgerechtigkeit. Du darfst Vollgas geben, weil Gott in dir das Wollen und Vollbringen wirkt, wie Paulus das auch schon zu den Philippern geschrieben hat. Heiligung im Leben eines Christen ist kein Automatismus. Der Gläubige muss mit vollem Eifer dabei sein. Er muss alles geben, weil Gott ihm alles gibt. Aber es ist auch keine gerade Linie von A nach B. Heiligung ist ein Wachstumsprozess, der Rückschläge beinhaltet und Siege. Dadurch werden wir aber Stück für Stück in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt. Die Bibel lehrt uns, dass wir in einem Prozess der täglichen Erneuerung leben. Gott arbeitet mit uns jeden Tag und erneuert uns immer wieder. Er gibt uns Gnade für jeden neuen Tag. Was auch immer gestern passiert ist, was auch immer du gestern falsch gemacht hast, heute ist ein neuer Tag, für den Gott dir Kraft gibt, zu seiner Ehre zu leben. Heiligung ist ein Kampf gegen die Sünde, gegen unser Fleisch. Wie Epheser 6 es sagt, auch gegen die Herrscher der Finsternis. Dieser Kampf erkennt keine Pausen. Er ist erst vorbei, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen ist es Petrus auch so wichtig, dass seine Leser mit vollem Eifer dabei sind. Und Petrus beschreibt hier nun 7 grundlegende Bausteine, auf die die Leser ihren Eifer richten sollen und die für die Heiligung unerlässlich sind. Wie bei einer Kette, wo ein Kettenglied in das nächste greift und dadurch einen starken Halt formt, so beschreibt Petrus nun hier diese 7 Tugenden. Und dazu benutzt er den Begriff reicht dar oder Darreichung. Das verwendete Wort hier wird mit etwas zur Verfügung stellen oder etwas gewähren, etwas liefern, etwas hinzufügen übersetzt. In unserem Text spricht Petrus davon, dass wir in unserem Glauben die Tugenden darreichen sollen. Tugend ist heute ein selten gebrauchtes Wort. Ist jemand tugendhaft, so ist er sittlich, moralisch oder auch anständig. Das Wort beschreibt etwas durchweg Positives. Und im Englischen wird das mit moralischer Vortrefflichkeit übersetzt. Und wir haben schon gesehen, dass in 1. Petrus sprach Petrus davon, dass wir Christen die Tugenden Gottes verkündigen sollen. In Vers 4 haben wir gesehen, dass es die Tugend Gottes die Summe seiner vollkommenen Eigenschaften meint. Und in ähnlicher Weise ist Tugend hier als eine Zusammenfassung oder auch als Sammelbegriff zu verstehen für die geistlich-moralischen Eigenschaften, mit denen Gott uns ausstattet und die er in uns wirkt. In unserem Kontext können wir also wie folgt vereinfacht es darstellen, nochmal Zitat Benedikt Peters, im Glauben die Tugenden darreichen heißt, demnach darum besorgt zu sein, dass die Eigenschaften der göttlichen Natur immer klarer hervortreten. Und was das bedeutet, das zeigt Petrus uns nun hier in der folgenden Kette der Tugend, die er in den Versen 5 bis 7 beschreibt. Und das erste Glied ist die Tugend, das zweite die Erkenntnis. In der Tugend aber die Erkenntnis. Um voller Eifer ein tugendhaftes Leben zu führen, brauchen wir Erkenntnis und Verständnis. Paulus attestiert den Römern den Juden in Römer 10, Vers 2, dass sie voller Eifer für Gott sind, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Aber damit ist ihr Eifer total fehlgeleitet. Sie wollen Gott zufriedenstellen, sie wollen für ihn etwas tun, aber mit ihrer eigenen Gerechtigkeit. Als Kinder waren wir sehr um das Wohlergehen unserer Tiere besorgt, unserer Hühner. Und es war heiß im Sommer und da haben wir gedacht, ja, den Hühnern wird wahrscheinlich auch heiß sein. Und wir haben den Gartenschlauch geholt und die komplett alle nass gemacht. Wir hatten Eifer, aber kein Verständnis darüber, was gut und nicht gut ist. Wir hatten keine Erkenntnis darüber. Und wie wir zu Beginn unseres Glaubens Gott erkennen mussten, um mit ihm in Beziehung zu treten, genauso brauchen wir Erkenntnis, um zu seiner Ehre leben zu können. Die Erkenntnis hier bezieht sich mehr auf diesen rationalen Teil. Wir müssen verstehen, worauf sich unser Eifer richten soll. Wir müssen in der Erkenntnis der Person Gottes wachsen, über sein Wesen, seine Gebote, seine Zusagen und seinen Willen. Deswegen ruft Paulus die Epheser dazu auf, verständig zu sein, was den Willen Gottes angeht. Diese Erkenntnis ist nichts Mystisches. Es ist keine übersinnliche oder spirituelle Erfahrung, in der wir irgendwie den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Die Erkenntnis, von der Petrus hier spricht, kommt aus dem offenbarten Wort Gottes. Das ist der Weg, wie wir zu der Erkenntnis des Willen Gottes kommen. Wir brauchen nicht einen Traum oder eine Erleuchtung oder eine Vision zu warten, sondern wir sollen einfach nur sein Wort lesen und Gott dadurch in unser Leben reden lassen. Die Schrift spricht davon, dass der Heilige Geist uns in aller Wahrheit leitet, sodass wir in der Erkenntnis wachsen können. Das ist Teil der Gabe Gottes in der Errettung, wie wir in Vers 3 auch schon gesehen haben. Das nächste Kettenglied ist die Selbstbeherrschung. Wenn wir erkennen, was Gott von uns will, müssen wir es auch diszipliniert auf unser Leben anwenden. Und dazu brauchen wir Selbstbeherrschung. Wir haben das in der Lesung gehört, dass Paulus beschreibt diesen Punkt mit den Worten des Sports. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, schreibt er in 1. Korinther 9, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Damit Erkenntnis nicht einfach nur beim Kopfwissen bleibt, brauchen wir Disziplin. Disziplin im Enthalten und Disziplin im Anwenden. Wenn ein Läufer sich nicht bestimmter Nahrungen enthält, wird er nicht gewinnen. Wenn er nicht trainiert und läuft, wird er auch nicht gewinnen. Er kann das beste Wissen über Ernährungskonzepte und Lauftechnik haben, aber wenn er sie nicht diszipliniert anwendet, haben sie keinen Nutzen. Und genauso muss ein Christ das, was er von Gott in seinem Wort erkennt und was ihm offenbar wird, in die Tat umsetzen. So sagt die Schrift, dass wir nicht nur Hörer, sondern vor allem Täter des Wortes sein sollen. Und das bedeutet, dass wir konsequent Dinge ablegen müssen, die uns in der Nachfolge stören. Sündige Gewohnheiten zum Beispiel. Gleichzeitig bedeutet es auch ein zielstrebiges Vorangehen, indem wir den Willen Gottes, den wir erkannt haben, auch umsetzen. Und Gottes Wille ist zum Beispiel, dass wir dankbar sind. Gottes Wille ist, dass wir in Heiligung wachsen. Gottes Wille ist, dass wir uns der Unzucht enthalten. Und dafür brauchen wir Ausdauer. Und deswegen ist das nächste Kettenglied das standhafte Ausharren. Im Gegensatz zu Gott werden nämlich wir Menschen müde und neigen dazu, aufzugeben. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt Jesus zu seinen schläfrigen Jüngern. Das, was wir aus der Schrift erkennen, müssen wir immer wieder auf unser Leben anwenden, bis wir sterben. Wir werden im Leben nie auf ein Plateau der Heiligung ankommen, wo wir angekommen sind und nicht mehr kämpfen müssen. Und nicht umsonst, gerade deshalb beschreibt die Bibel das Christenleben als einen Kampf, der erst im Himmel vorbei sein wird. Gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, dass widrige Umstände, wie zum Beispiel Verfolgung, was die Empfänger ja im ersten Brief erlebt haben, aber auch Krankheit zum Beispiel uns begegnet werden, die uns wirklich herausfordern werden. Und gerade in dieser Situation bewährt sich dann der Glaube. Und auch dafür brauchen wir ein standhaftes Ausharren. Es braucht die Geduld, die im Vertrauen auf Gottes Eingreifen warten kann. Denken wir da zum Beispiel an Josef. Josef, er wurde verkauft, er kam durch Lügen ins Gefängnis und dann wurde er eine längere Zeit scheinbar komplett vergessen. Aber er war geduldig und er vertraute auf Gott und lebte zu seiner Ehre in jeweils den Umständen, wo Gott ihn hingeführt hat. Damit die Leser nicht vergessen, warum und für wen sie das alles tun, steht als nächstes Kettenglied die Gottesfurcht da. Oder auch die Gottseligkeit. Weil Gott uns alles geschenkt hat, was zum Wandel in Gottesfurcht dient, sollen wir in Gottesfurcht wandeln. Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht vor dem allmächtigen Schöpfer. Gott ist unser Vater und wir brauchen vor Gott keine Angst zu haben. Aber wir müssen Angst und Furcht davor haben, gegen ihn zu sündigen. Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Tun wir das? Tust du das? Hast du das Böse? Die Sünde? Oder verharmlosen wir oder das Böse? Unser Problem ist, dass wir nicht verstehen, wie heilig Gott ist und wie sehr er die Sünde hasst. Gottesfurcht fordert uns zu radikalen Konsequenzen. Ich muss hassen, was Gott hasst, und ich muss lieben, was Gott liebt. Und deswegen führt ein gottesfürchtiger Wandel zwangsweise zu der brüderlichen Liebe. Denn Johannes sagt in seinem ersten Brief, dass niemand sagen kann, er hätte Gott erkannt und doch hasst er seinen Bruder. Wahre Gottesfurcht zeigt sich unter anderem in der Liebe, die wir für seine Gemeinde haben. Deswegen ist das vorletzte Kettenglied die Bruderliebe, das heißt die Liebe, die die Gläubigen untereinander haben. Zu dieser Liebe innerhalb der Gemeinde werden wir im Neuen Testament immer wieder aufgefordert. Und die Bibel legt hier wirklich sehr großen Wert auf diese Beziehung, die Christen untereinander haben sollten. Wir tragen Verantwortung füreinander, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig helfen im Glauben, dass wir uns gegenseitig ermahnen und viele weitere Dinge. Und aus diesem Grund sagt Paulus, wir sollen Gutes tun, zuallererst an den Glaubensgeschwistern in Galater 6. Petrus bleibt aber nicht bei der Bruderliebe stehen, sondern er schließt seine Kette der Tugenden mit der größten Tugend der Liebe, der Agape, der göttlichen Liebe. Der Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Der Liebe, zu der wir erst durch die neue Natur fähig sind. Die Liebe, die Gott in unserem Herzen wirkt, zu seiner Verherrlichung. Das ist die Liebe, die uns drängt, das Evangelium dem Nächsten weiterzugeben. Die uns motiviert, selbstlos zu sein. Die uns motiviert dazu, persönliche Opfer zu bringen und wie Christus unser Leben für Gott und den Mitmenschen dahin zu geben. Das Gebot der Liebe fasst nämlich alle anderen Gebote mit ein, sagt Jesus in Matthäus 22, 37. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und meinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die in den Versen 5 bis 7 beschriebenen Bereiche unserer Heiligung sind alle wirklich eng miteinander verbunden. Und wir können sie nicht voneinander trennen. Nehmen wir nur einen Punkt raus, funktionieren die anderen nicht mehr. Wir können nicht sagen, Hauptsache wir lieben uns und sind eifrig, bemüht gut zu leben und die Erkenntnis, ja, die ist nicht so wichtig. Oder Hauptsache, du hast die richtige Theologie und du kannst die schwierigen Fragen alle gut beantworten, aber dein persönliches, alltägliches Leben, ja, das ist zweitrangig. Beide Positionen, sie wären gleichermaßen falsch und sie würden Heiligung für unser Leben unmöglich machen. Gott hat uns als Ganzes errettet und er will, dass wir ganz für ihn leben. Deswegen sind hier die beschriebenen Punkte sehr grundlegende Bausteine unserer Heiligung, die ihrerseits dann Auswirkungen auf viele andere Bereiche in unserem Leben haben. Erkenntnis lässt uns die richtigen Entscheidungen treffen. Gottesfurcht lehrt uns, das Böse zu hassen. Liebe führt uns zu Selbstlosigkeit. Und diese Liste ließe sich unendlich weiterführen, weil alles miteinander verbunden ist. Aber diese Kette der Tugend, sie ist kein Selbstzweck, sondern dazu da, Gott zu verherrlichen. Das ist das Ziel. Unser heiliges Leben ehrt Gott. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert, wenn wir in der Heiligung leben, auch wenn es Grund genug wäre, es zu tun. Wir kommen zum letzten Vers unseres heutigen Abschnitts, Vers 8, und damit zum Ende der Predigt. Und in Vers 8 zeigt Petrus den Lesern, was die Folge des heiligen Wandels mit Gott ist. Vers 8 heißt es nämlich, denn wenn diese Dinge, die sieben Tugenden, bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen hier, dass es nicht darum geht, dass die sieben beschriebenen Tugenden oder Punkte in Perfektion da sind und erst dann leben wir in Heiligung. Nein, es geht vielmehr, dass sie vorhanden sind und zunehmen. Es ist ein Wachstumsprozess, der uns dann aber nicht ohne Frucht lässt, sondern in die tiefe Erkenntnis Gottes bringt. So wie Vers 2 geht es hier wiederum um die volle Erkenntnis der Person Jesu. Und um den Lehrern der Gnosis wieder einen Seitenhieb zu verpassen, schreibt Petrus hier von der Erkenntnis, die nur durch das Wahre, nur durch den wahren und gelebten Glauben wächst und zunimmt. Durch den ganzen Brief hindurch bemüht sich Petrus darum, dass die Leser in der Gotteserkenntnis wachsen. Und direkt zu Beginn des Briefes zeigt er den Lesern nun hier, wie das passiert. Über die Heiligung. Wer im Glauben für Gott lebt, wird ihn immer besser und tiefer verstehen und kennenlernen. Das ist die Frucht, von der Petrus hier spricht. Der Christ wächst in Erkenntnis Gottes in den Prozess der Veränderung. Wir haben das Wort Gottes, durch das wir erkennen, wie Gott ist. Aber solange wir es nicht in die Tat in unserem Leben umsetzen, wird es nicht über das intellektuelle Verstehen hinausgehen. Wir selber können keine Frucht produzieren. Sie ist das Ergebnis des Wirken Gottes an unserem Leben. Mit diesen Versen wollte Petrus die Empfänger wieder an das Evangelium von Jesus Christus erinnern. Er wollte, dass sie verstehen, was sie bekommen haben und was daraus folgt. Nämlich die Gabe der Errettung beinhaltet den Glauben, die Kraft und die neue Natur. Die Aufgabe der Heiligung, die daraus folgt, bedeutet, mit allem Eifer das auszuleben, was wir bekommen haben. Und die Folge ist die Frucht, die Gott in uns wirkt. Gott wollte, dass diese Wahrheiten niedergeschrieben werden, damit wir uns diese immer wieder vor Augen führen können. Denn er wusste, wie schnell wir vergesslich werden, wie schnell wir im Geistlichen schläfrig werden und wie schnell wir uns von der Sünde betrügen lassen. Und wenn das passiert, sagt Gott durch Petrus in Vers 13 unseres Kapitels, dass er uns aufwecken will und uns immer wieder an die Wahrheit des Evangeliums erinnern möchte und uns dadurch gnädig zurück zu sich führen. Und wie wir hier in Vers 14 lesen können, schreibt Petrus diese Worte kurz vor seinem Tod. Und es war ihm wichtig, dass dieser Schatz dieser Wahrheit über seinen Tod hinaus den Gläubigen zur Verfügung steht. Und im Gegensatz zum Schatz des Millionärs aus unserer Anfangsgeschichte ist dieses Vermächtnis viel mehr wert als alles Gold und Silber dieser Welt. Fenn Schatz, er wurde 3 Monate vor seinem Tod im Jahr 2020 gefunden. Aber in den 10 Jahren der Schatzsuche starben 6 Menschen auf der Suche nach diesem Schatz. Sie ließen ihr Leben auf der Suche nach etwas Vergänglichem. Der Schatz, den Petrus uns hier niedergeschrieben hat, ist ein Schatz, der nicht vergänglich ist und für den sich wirklich zu leben und zu sterben lohnt. Ich möchte schließen mit einem Lied, das diesen Punkt wirklich gut zusammenfasst. Der Autor dieses Liedes hatte vielerlei Punkten falsche Ansichten gehabt und falsche Entscheidungen getroffen. Aber zum Ende seines Lebens hat er einen Punkt richtig wiedergegeben, diesem Lied. Und er schreibt: Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen, von Pracht und Schönheit dieser Welt. Es kann mich ja kein Ding ergötzen, das mir die Welt vor Augen stellt. Er ist allein meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild, in dem ich meine Augen weide und finde, was mein Herz stillt. Sein Reichtum ist nicht zu ergründen, sein allerschönstes Angesicht und was vom Schmuck, um ihn zu finden, verbleicht und veraltet nicht. Er kann mich über alles erheben und seiner Klarheit machen gleich. Er kann mir so viele Schätze geben, dass ich werde unerschöpflich reich. Und ob ich zwar noch muss entbehren, solange ich wandre in der Zeit, so wird er mir's doch wohl gewähren im Reich seiner Herrlichkeit. Amen.